Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Als Christoph mich vor ein paar Wochen ansprach und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, zu diesem Anlass zu predigen, habe ich das als großen Vertrauenserweis erlebt. Denn Christoph, du weißt, ich könnte ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern, was euch drei betrifft. Wir waren ja ein Team und ich war gerne in diesem Team und habe es als Ehre erlebt, dass du mich angesprochen hast. Und keine Sorge, ich werde dieses Vertrauen nicht ausnutzen, sondern werde auch etwas zu euch sagen, aber vor allem auch von Gottes Wort her etwas über unseren guten Gott sagen. Ich möchte euch dreien, auch wenn ihr nicht gerne im Mittelpunkt steht, zunächst einmal Danke sagen. Ihr habt ganz viele Veränderungen in den vergangenen Wochen miterlebt. Ihr habt viele Lücken geschlossen, ihr habt viel im Hintergrund getan, was andere gar nicht so mitbekommen haben. Und ich bin so dankbar, dass es mit dieser Gemeinde weitergeht. Ich war nicht so arrogant zu denken, dass es ohne mich nicht weitergeht, aber es geht gut weiter. Und ihr habt neue Dinge an den Start gebracht. Ihr habt zum Teil schon eure neuen Aufgabenbereiche übernommen. Jeder von euch erlebt irgendwie einen Wechsel und geht in einen Bereich, in dem er vorher noch nicht so stark drin war. Und das wäre nicht möglich ohne viele, viele andere Mitarbeiter und vor allem auch ohne unsere Leitung, die voll dahinter steht. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar. Wenn man einen neuen Arbeitsbereich übernimmt, den vorher jemand anders innehatte, dann ist es automatisch so, dass man verglichen wird. Man vergleicht sich vielleicht auch selber. Mir geht es zumindest so, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich mich vergleiche, dass ich überlege, boah, wie hat der andere das gemacht? Reicht das, was ich mache? Und wie sehen die Leute das, die das jetzt erleben? Sind die enttäuscht von mir, weil ich es nicht so gut mache wie der andere? Oder mache ich es vielleicht viel besser? Und manche denken vielleicht, boah, damals war es viel besser. Andere denken, endlich verändert sich mal was. Das kommt ganz auf den Bereich an und auch auf die Person, die das beurteilt. Und wir haben ja unterschiedliche Vorlieben. Die einen lieben eher eine lebendigere Art, die anderen die nüchterne. Die einen sind gut organisiert, die anderen eher beziehungsstark. Wir sind so unterschiedlich. Jeder ist anders. Und so habe ich diese Predigt überschrieben. Jeder ist anders und das ist gut. Und es soll heute um einige Aussagen gehen, die Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Stefan hat schon gesagt, vor etwa 2000 Jahren. Und das ist schon harter Tobak, was er ihnen schreibt. Er findet dort sehr deutliche Worte und ich möchte das nicht eins zu eins auf die EFG Wiedenest übertragen. Also bitte gebt mir die Möglichkeit zu erklären, nachdem ich den Bibeltext gelesen habe. 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 9. Zu euch, Brüder, konnte ich bisher aber nicht so sprechen wie zu geisterfüllten Menschen. Ich musste euch wie Kinder behandeln, die mehr ihren eigenen Wünschen folgen als Christus. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das jetzt auch noch nicht, denn ihr seid noch immer von eurem Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist er ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Denn wenn einer sagt, ich halte mich an Paulus, ein anderer, ich stehe zu Apollos, seid ihr da nicht genauso wie andere Menschen? Was ist schon Apollos? Und was ist Paulus? Sie sind doch nichts als Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat nur das getan, was ihm der Herr aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder bewässert, wichtig ist nur Gott, der das Wachstum gibt. Pflanzer und Pfleger arbeiten zwar an demselben Werk, aber jeder wird seinen Lohn so erhalten, wie es seinen eigenen Einsatz entspricht. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Paulus, der Apostel, Gründer der Gemeinde in Korinth. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth. Paulus hat einige Briefe an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Zwei davon sind uns im Neuen Testament erhalten. Und hier geht es um den ersten Brief des Paulus an die Korinther. Und es geht speziell um das Verhältnis zwischen der Gemeinde in Korinth und Paulus. Und Paulus macht deutlich, in dieser Gemeinde gibt es Eifersucht und Streit. Die einen sagen, ich bin für Paulus, die anderen sagen, ich bin für Apollos. Offensichtlich haben die Korinther das so richtig verinnerlicht, den einen Mitarbeiter mit dem anderen zu vergleichen und zu sagen, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem. Also es haben sich so Fanclubs gebildet, so kann man es deuten. Man könnte genauso gut sagen, der für Paulus ist, bringt damit zum Ausdruck, der Apollos, der taucht nichts, lass den mal lieber beiseite und genauso umgekehrt. Und ich habe mich gefragt, welche Gründe könnten die Korinther gehabt haben, diese Unterschiede zu machen zwischen Paulus, Apollos. Und in 1. Korinther 1 steht sogar, dass Petrus auch noch mit involviert war. Um den geht es jetzt hier in diesem Abschnitt nicht, aber ich möchte ihn mal mit reinnehmen, weil Paulus auch später noch einmal auf Petrus, den Jünger von Jesus, zu sprechen kommt. Diese drei Personen hatten einiges gemeinsam, Paulus, Apollos und Petrus, aber es gab auch markante Unterschiede, die dazu führen konnten, dass man den einen bevorzugt und den anderen nicht. Paulus kam aus einer weltberühmten Stadt, Tarsus. Er war dort aufgewachsen, wir wissen nicht genau wie lange, und ist dann in Jerusalem, hat in Jerusalem weitergelebt. Also er war ein Mann, der welterfahren war, der rumgekommen war, und diese Stadt Tarsus, die war handelstechnisch sehr bedeutend, die war in der damaligen Welt um den Mittelmeerraum herum sehr, sehr bekannt. Apollos, wir lesen von ihm in Apostelgeschichte 18 und 19, er kommt aus Alexandrien, und wo wir ihn kennenlernen in Apostelgeschichte 18 und 19, befindet er sich in Ephesus in der heutigen Türkei. Also auch Alexandrien, das war in Ägypten, ganz im Norden von Afrika, und dann in der heutigen Türkei. Auch ein Mann, der viel gereist war offensichtlich, und beide hatten ihre Vergangenheit in einer weltberühmten Stadt gemacht, in Großstädten, Stadtmenschen. Petrus kam aus Kapernaum oder Bethsaida, er hat in beiden Orten gelebt, eher unbekannt in der damaligen Welt. Vielleicht könnte man schon sagen Provinz. Paulus, er war Single. Von Apollos wissen wir nicht, ob er Single war oder verheiratet. Petrus war verheiratet. Der Familienstand war unterschiedlich. Und so könnten die Verheirateten sich vielleicht eher an Petrus gehalten haben, während die anderen sich eher an Paulus oder möglicherweise auch Apollos gehalten haben. Paulus hatte eine Ausbildung als Pharisäer genossen. Also er kannte sich sehr, sehr gut in dem Alten Testament aus. Das Neue wurde ja erst noch geschrieben, zum großen Teil durch ihn. Apollos wird uns vorgestellt als jemand, der sich in der Heiligen Schrift sehr gut auskannte. Petrus hat 3 Jahre Bibelschule bei Jesus gemacht, was ja auch nicht zu verachten ist. Keine formale Ausbildung, er wird in der Apostelgeschichte sogar als ungebildet genannt. Er schreibt in seinem zweiten Brief, dass die Briefe des Paulus zum Teil sehr schwer zu verstehen sind. Also da merken wir schon, dass da Unterschiede sind im Verständnis und in der Möglichkeit, Dinge zu verstehen. Paulus, er ist Jesus auf übernatürliche Art begegnet. Jesus ist ihm auf übernatürliche Art erschienen. Apollos, er begegnet einem Ehepaar, Priscilla und Aquila, die ihn im Glauben weiterführen. Wir wissen nicht, ob er eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte davor, aber sie führen ihn an Jesus heran und erklären ihm auch die Rolle des Heiligen Geistes für das Leben von Christen. Und Petrus, er hat Jesus ganz persönlich erlebt, von Auge zu Auge. Jesus hat ihn in seine Nachfolge ganz persönlich berufen. Paulus, er wurde vom Verfolger der Gemeinde zum Missionar berufen durch diese übernatürliche Begegnung. Apollos, er wurde durch dieses Ehepaar weiter im Glauben geführt. Er hatte vorher nur die Johannestaufe gekannt, Johannes der Täufer, er hat getauft und das war ein Ausdruck der Buße, der Umkehr. Aber das Neue, dieser neue Weg, der war noch nicht damit inbegriffen, während die christliche Taufe bedeutet, der alte Weg ist zu Ende und der neue Weg mit Jesus beginnt. Apollos war hier noch nicht so weit, denn er wurde von diesem Ehepaar in diesem Sachverhalt unterwiesen. Petrus, er hat eine Veränderung erlebt, er war Fischer und er ist von Jesus zum Menschenfischer berufen worden oder auch zum Oberhirten oder zum Hirten der Gemeinde. Er hat eine besondere Schlüsselrolle in der damaligen Urgemeinde bekommen. Paulus wurde vorgeworfen, dass er nicht sehr wortgewaltig war. Nur wenn er weg war, dann hat er mal richtig vom Leder gezogen, ne? Also in seinen Briefen hat er schon sehr deutliche Worte gefunden. Aber ihm wurde vorgeworfen, wenn er bei den Korinthern war, dass er dann den Mund kaum aufbekommen hat oder vielleicht auch einen Sprachfehler hatte. Wir wissen es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall hat man ihn dort nicht so sehr ernst genommen, zum Teil. Apollos, er war sehr wortgewaltig, so wird er uns vorgestellt. Und Petrus, von ihm wissen wir auch, dass er sehr gut reden konnte und manchmal sogar mehr gesagt hat, als er eigentlich wollte. Paulus war von seinem Charakter her sehr straight, sehr geradeaus. Wir lesen von einer Begebenheit im Galaterbrief, wo Petrus eingeknickt ist vor den gesetzlichen jüdischen Leitern und Paulus ihn vor der gesamten Versammlung zur Rede stellt und von ihm erwartet, dass er öffentlich umkehrt von seinem Weg, den er gegangen ist. Also so ein richtiger, der wusste, was er wollte. Apollos ist auch sehr willensstark. Am Ende vom ersten Korintherbrief lesen wir, dass Paulus dem Apollos oft zugeredet hat, die Korinther zu besuchen und dann steht da, aber er wollte es jetzt nicht. Er wird irgendwann kommen, aber jetzt wollte er nicht. Also er hat sich dem Paulus widersetzt und hat gesagt, ist jetzt nicht dran. Petrus ist eher jemand gewesen, von dem wir zumindest in zwei Situationen wissen, dass er eingeknickt ist. Einmal, als er gefragt wurde, ob er diesen Jesus kennt, als Jesus verurteilt wurde. Ein anderes Mal, ich hatte es gerade erwähnt, in Antiochien, als strenggläubige jüdische Leiter kamen und die was dagegen hatten, dass Juden mit Nichtjuden zusammen gegessen haben. Petrus hatte das getan und hat dann so getan, als hätte er es nie getan und sich quasi von den nichtjüdischen Christen wieder distanziert. Und Paulus sagt, das darf nicht sein. Er hat die Einheit der Gemeinde auf dem Spiel gesehen und das korrigiert. Es gibt also... Dankeschön, Rufe, dass du ausgestellt hast. Es gibt also etliche Gründe, die dazu geführt haben können, dass die Korinther den einen Leiter gegenüber dem anderen bevorzugten oder den einen gegenüber dem anderen ablehnten. Paulus macht deutlich, das ist unpassend für Menschen, die Jesus Christus folgen. Es ist genauso unpassend wie Muttermilch für Erwachsene. Kaum ein Erwachsener wird gerne Muttermilch trinken oder wird sich davon auf Dauer ernähren können. Und Paulus benutzt dieses Bild und sagt, liebe Gemeinde in Korinth, wenn ihr so denkt, wenn ihr nach menschlichen Maßstäben eure Leiter beurteilt und den einen bevorzugt und den anderen verachtet oder ablehnt, dann passt das überhaupt nicht dazu, dass ihr Jesus Christus folgt. Eine unreife Gemeinde ist auf Menschen fixiert. Und ich habe in meinem eigenen Leben bisher auch erlebt, dass ich manches von Menschen abhängig gemacht habe in meinem Glauben. Und ich habe auch erlebt, wie gefährlich das ist, wenn ich mich an einen christlichen Leiter hänge und dieser christliche Leiter mich enttäuscht, weil er versagt, weil er Dinge tut, die ich nicht nachvollziehen kann. Wie schnell kann der Glaube von uns Menschen den Bach runtergehen, wenn wir unseren Glauben von Menschen abhängig machen? Es ist gefährlich, wenn Menschen uns enttäuschen und unser Glaube auf Menschen fixiert ist. Das ist die Situation der Gemeinde. Paulus geht weiter, indem er über sich selber und über Apollos redet. Er sagt, ich habe euch Milch gegeben, ihr habt zwar feste Nahrung verlangt, möglicherweise war das ein eine Aussage der Korinther, die sie dem Paulus vorgeworfen haben. Du hast uns ja gar keine feste Nahrung gegeben, das ist alles Babymilch, was du uns da verkündet hast. Also dieses Bild wird gebraucht. Und in den Kapiteln davor geht es um die griechische Weisheit, um die Philosophie, die Weisheit, die im Kontrast steht zu der Botschaft vom Kreuz von Jesus, die den Menschen, die nach Weisheit trachten, wie eine Torheit vorkommt. Paulus macht deutlich, es ist Gottes Kraft und zum Heil jeden für jeden, der glaubt. Ihr könnt die feste Nahrung nicht vertragen. Paulus macht deutlich, ihr solltet diese feste Nahrung eigentlich schon längst vertragen können. Ihr seid doch Erwachsene im Glauben. Ihr seid vor vielen Jahren zum Glauben gekommen. Und dann geht er auf seinen Dienst ein und den von Apollos. Und er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. In Apostelgeschichte 18 lesen wir davon, dass Paulus diese Gemeinde gegründet hat und dass er dann 1,5 Jahre dort verbracht hat, um diese Gemeinde im Glauben zu stärken, im Glauben zu unterweisen. 1,5 Jahre. Wir denken oft, Paulus ist so wie so ein Schmetterling von einer Gemeindegründung zur anderen geflogen und hat sich danach nicht mehr um die Gemeinden geschert. Das ist nicht so. Die Briefe im Neuen Testament haben den Sinn, dass Paulus sich um die Gemeinden kümmert, die er gegründet hat, die er zum Teil noch nicht gegründet hat und in Zukunft besuchen möchte. Und Paulus hat mehrere Reisen unternommen, um diese Gemeinden zu besuchen und neu zu stärken. Paulus hat diese Gemeinde gepflanzt. Und dann ist Paulus abgereist und wir lernen Apollos in Apostelgeschichte 19 kennen, der nach Achaia, in die Provinz Achaia reist, wo diese Stadt Korinth die Hauptstadt von war und dann in Korinth tätig ist und es heißt dort, dass er den Korinthern sehr behilflich war, weil er die Bibel verkündet hat und bewiesen hat, dass Jesus der Christus, der im Alten Testament verheißen ist, ist. Beide haben verkündet und haben diese Gemeinde im Glauben gestärkt. Sie haben sie im Glauben gefördert, denn es heißt, wir sind Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und das ist die Kernaufgabe, ihr habt es gerade, ihr wusstet ja, was man auf diese Frage antwortet, aber ich weiß, dass das auch euer Herzensanliegen ist, dass Menschen Jesus folgen, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, dass Menschen durch euren Dienst zum Glauben kommen und im Glauben gefördert werden. Das ist die Kernaufgabe, die wir als Gemeinde haben, Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen, sie in dieser Nachfolge zu fördern. Die Korinther sind auf Menschen fixiert, auf menschliche Leiter. Paulus macht eine weitere Perspektive auf und bringt Gott ins Spiel, oder er macht deutlich, Spiel ist jetzt der falsche Begriff, Gott ist derjenige, der über allem steht. Paulus lenkt den Blick auf Gott, der die entscheidende Person in diesem Dreieck ist. Er sagt, Gott ist der Herr. Wir sind seine Diener. Gott ist der Herr. Er beauftragt und er belohnt. Ihr seid zum Glauben gekommen, jeder von uns hat die Aufgabe erfüllt, die Gott ihm gegeben hat, also Gott beauftragt und jeder wird seinen Lohn empfangen nach seinem Einsatz. Gott belohnt. Wie gut, wenn wir die Gewissheit haben, vom Herrn beauftragt zu sein, nicht unsere eigenen Ideen zu verwirklichen, nicht uns selbst zu verwirklichen, sondern so wie Paulus und Apollos das zu tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und es können sehr unterschiedliche Aufgaben und Begabungen und Schwerpunkte sein, die wir haben. Ihr drei seid unterschiedlich, wir vier, als wir noch ein Team waren, waren alle vier sehr unterschiedlich. Und das kann schon mal dazu führen, dass man in Reibereien kommt, aber ich glaube, uns ist es immer wieder gelungen, das Positive daran zu sehen, dass wir einander brauchen. Und dass gerade das, was uns am anderen möglicherweise stört, das ist, was uns fehlt und wo der andere uns ergänzt. Wie gut, wenn wir als Team, wenn wir als Gemeinde diese Sicht gewinnen, die Paulus im 1. Korinther 12 entfaltet, wo es darum geht, dass jeder eigene Begabungen von Gott bekommen hat und jeder den Auftrag hat, diese Gaben einzubringen, um einander zu ergänzen. Dieser Dienst ist nicht immer leicht. Es kostet Einsatz, Arbeit und Mühe. Und Gott belohnt nicht für den Erfolg, sondern Gott belohnt für den Einsatz. Gott belohnt die Mühe, die du einsetzt. Gott belohnt die schlaflosen Nächte, die du hattest. Gott belohnt die schwierigen Gespräche, die du geführt hast, obwohl es viel leichter gewesen wäre, sie zu meiden. Gott belohnt die Kraft, die du eingesetzt hast. Gott belohnt die vielen Stunden, die du einsetzt. Auch Sarah, du als Ehefrau. Ihr seid ein Team als Ehepaar. Gott belohnt die Tränen, die du geweint hast. Gott belohnt die Opfer, die du gebracht hast, um diesen Dienst zu tun. Dieser Lohn wird nicht nur in diesem Halbsatz in 1. Korinther 3 erwähnt, sondern an mehreren anderen Stellen im Neuen Testament, in den Paulusbriefen, aber auch von Jesus. Ärgerlicherweise wird nie gesagt, was dieser Lohn ist und wie genau das geschieht. Aber dass wir belohnt werden, das steht fest. Es wird oft bezeugt. Das ist sicher. Gott ist der Herr, der beauftragt und der belohnt. Und Paulus sieht seine eigene Rolle und die des Apollos im Blick auf Gott so. Er sagt, wir sind nichts als Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Das hört sich jetzt sehr minderwertig an. Aber wir sind Gottes Diener, das heißt, wir sind gehorsam. Gott ist der Herr, er verdient die Nachfolge, nicht wir Menschen. Das heißt, er ist derjenige, der wirkt, und deswegen sollt ihr nicht euch auf uns Menschen fixieren, sondern auf Gott. Ein Diener hat ein großes Vorrecht. Er darf den vertreten, dem er dient. So war das in der antiken Welt. Also es ist gar nicht so ein minderwertiger Begriff. In 1. Korinther 4 entfaltet Paulus, wie er sich selber als Diener sieht. Ein Diener hat die Vollmacht des Herrn, dem er dient. Und so habt ihr das Vorrecht und die Vollmacht, diesem Herrn mit eurem vollzeitlichen Dienst zu dienen. Ihm seid ihr zuerst verantwortlich, nicht Menschen. Ihr seid Angestellte dieser Gemeinde, ja. Und es ist ein Segen, dass das alles gut geordnet ist und in guten Bahnen ist. Gut, dass wir in Deutschland leben, wo so etwas gefordert wird und auch möglich ist. Aber euer Dienstverhältnis gilt nicht zuerst der EFG Wiedenest, sondern Gott selber. Ihr seid Gottes Diener und ihr seid Gottes Mitarbeiter. Es ist eine Ehre, an seinem Werk mitzuwirken. Und so macht Paulus deutlich, guckt nicht auf uns, sondern guckt auf den, der über uns steht, auf Gott. Und er geht weiter, indem er die Korinther in diese Perspektive einbezieht. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Damit geht Paulus zu einem nächsten Bild über, das er dann in den folgenden Versen entfaltet. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber Gottes Ackerfeld schließt eigentlich diese Perspektive vom Pflanzen und vom Begießen ab. Und hier könnte man leicht herauslesen, dass Paulus die Korinther und die Mitarbeiter voneinander trennt oder die Korinther und die Leiter. So ein Ich, so ein Wir und Ihr denken. Das entsteht ja auch leicht in Gemeinden. Ach, die Leitung, was die schon wieder machen da. Ne? Oder guck mal, die Gemeinde. Ne? Und man vergisst leicht, dass man ja zusammengehört. Und genau das will Paulus hier deutlich machen. Er redet nicht von wir und ihr, weil er das Ganze trennen möchte, sondern er macht deutlich, wir und ihr, wir gehören beide zusammen, indem wir beide zu Gott und auf Gott ausgerichtet sind. Und es heißt hier auch nicht, wir sind die Leiter, wir machen und ihr Ackerfeld und Bau, ihr seid mal schön passiv. So hat Paulus möglicherweise geredet, weil die Korinther so unreif im Glauben waren. Aber in 1. Korinther 12, wo Paulus über die Geistesgaben redet, wird deutlich, jeder hat eine Gabe bekommen, jeder, die er auch einbringen soll in die Gemeinde im Rahmen von seinen Lebensumständen und seinen Möglichkeiten. Mündige Christen bringen sich in die Gemeinde ein, unabhängig davon, ob sie in der Gemeindeleitung tätig sind, in der Bereichsleitung, in einer Gruppenleitung, in einer Mitarbeit als Teil eines Teams oder in einer Einzelaufgabe, je nach Lebenssituation. Und dann macht Paulus ein letztes deutlich: Gott, Christus, er ist der Herr, der Eigentümer auch für die Gemeinde in Korinth. Ihr seid Gottes Gemeinde, er ist der Eigentümer und er ist derjenige, der wachsen lässt. Nicht wir als Mitarbeiter, egal welchen Stand und welche Rhetorik und welche Skills wir haben, wir können Glauben nicht machen. Wir können Wachstum nicht machen. Wir können alles dafür tun, dass die Umstände gut sind. Aber das Entscheidende muss Gott tun. Er lässt wachsen. Er ist der Herr, dem wir folgen. Wir wollen nicht Menschen folgen. Er ist der Eigentümer der Gemeinde und er schenkt das Wachstum, das menschlich nicht machbar ist. Ich möchte zum Abschluss noch einmal kurz zusammenfassen. Und zunächst zu uns als Gemeinde, zu der ich ja gehöre, reden. Dieser Text bedeutet nicht, dass Mitarbeiter, die angestellt sind, nie kritisiert werden dürfen. Aber ein Grund, Mitarbeiter zu kritisieren, wäre nur dann gegeben, wenn sie Gottes Auftrag nicht weiter ausführen. Solange Mitarbeiter Gottes Auftrag ausführen, sind wir aufgerufen, das zu sehen und das zu wertschätzen. Lasst uns darauf achten, wo vergleichen wir einzelne Mitarbeiter miteinander und tun ihnen damit Unrecht? Weil Gott sie nicht gleich geschaffen hat und ihnen auch nicht den gleichen Auftrag gegeben hat, sind sie nicht zu vergleichen, sondern jeder hat seinen Schwerpunkt im Bereich der Gaben, im Bereich des Einsatzes, im Bereich seines Charakters und so weiter und so fort. Wo können wir unsere vollzeitlichen Mitarbeiter wertschätzen? Mit ihren Stärken und auch mit ihrem Wachstumspotenzial. Wo können wir sie unterstützen? Und wo können wir ihnen einmal unseren Dank zum Ausdruck bringen oder auch Gott ganz bewusst für sie danken? Christoph, Julia und Thoralf, ich möchte euch ermutigen, euch in eurem Dienst nicht mit anderen zu vergleichen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie groß diese Versuchung ist. Und es gibt immer einen, der besser ist. Es gibt viele, die besser sind. Und beim Vergleich steht man meistens relativ schlecht da. Wobei, das kommt auf den Charakter an. Manche schaffen es, immer besser dazustehen. Aber Vergleich ist auch in dem Fall nicht gut. Richtet euch nicht darauf aus, was gut ankommt, sondern was Gottes Auftrag ist. Auch diese Versuchung ist im vollzeitlichen Dienst sehr gut. Immer zu denken, wie kommt das jetzt an, was denken die Leute und so weiter. Fixiert euch weiterhin darauf, was ist Gottes Auftrag für uns. Und führt diesen Auftrag treu aus. Ich möchte euch das zusprechen. Ihr seid Diener des höchsten Herrn. Ihr seid Gottes Mitarbeiter. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.